NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Jürgen Deppe. Aus Wien zugeschaltet, Wolf Haas, längst nicht mehr einfach nur ein Autor, sondern seit Jahren Bestseller-Autor. Legendär wegen seiner Brenner-Krimis, mittlerweile sind es ja schon 9 an der Zahl, und Romanen wie Das Wetter vor 15 Jahren, Die Verteidigung der Missionarsstellung und Junger Mann. Zuletzt auf den Bestsellerlisten zu finden mit Eigentum und auf den Bestsellerlisten, da wird er auch demnächst wieder zu finden sein, mit seinem neuesten Werk Wackelkontakt. Das startet nämlich auch immerhin mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Das schürt natürlich Erwartungen. Hallo, Herr Haas.
Hallo, guten Tag.
Wie schreibt es sich eigentlich als Bestsellerautor, auch immer mit diesem Etikett am Revers, Bestsellerautor? Befreit das, weil Sie wissen, ich kann schreiben, was ich will, es interessiert die Leute, oder hemmt das eher im Sinne von, um Himmels Willen, die Leute erwarten wieder einen Haas von mir?
Ich versuche eigentlich beim Schreiben überhaupt zu vergessen, dass ich ein Autor bin. Also ich finde diese Haltung, dass man da zu sehr auf seinen Ruf oder auf irgendwas achten würde, absolut schädlich für das Schreiben. Deshalb fange ich auch immer ganz früh, kaum dass ich aus dem Bett mich bewegt habe, zu schreiben an, bevor ich schon zu genau weiß, wie ich heiße und so weiter. Also aus einer unbewussten Haltung herauszuschreiben, das ist für mich die beste Herangehensweise. Hinterher kann man ja dann schauen, ob das was wert ist, was man geschrieben hat. Aber zuerst will ich mal so unkontrolliert wie möglich und von diesem Wolf Haas unbelästigt schreiben.
Wir wollen in dieser Sendung natürlich so viel wie möglich über Ihr neues Buch sprechen, Wackelkontakt, aber natürlich auf der anderen Seite so wenig wie möglich verraten. Das wäre wirklich fatal, auch gerade bei diesem Roman. Aber es ist mir wieder gegangen, ich konnte es ja vorab lesen, dass ich mir immer wieder die Haare gerauft habe und mich gefragt habe, mein Gott, wie kommt der Haas auf solche Geschichten, auf solche Figuren? Jetzt sprechen wir miteinander. Ich kann Sie das direkt fragen, wie kommt der Haas auf solche Figuren, auf solche Geschichten?
Ich bin eigentlich selbst manchmal überrascht, wie es am Schluss dann wird, weil ich immer anfange mit der Absicht, ein ganz einfaches Buch zu schreiben, wo das nicht irgendwie spektakulär ist. Und in dem Fall war ich auch fasziniert von einer wirklich einfachen Idee. Ich wollte einmal ein Buch schreiben, wo nach ein paar Seiten die Romanfigur ein Buch zur Hand nimmt und zu lesen beginnt. Und ich dachte mir, das wäre so ein schöner Effekt, wenn man dann als Buchleser, also als wenn mein Leser dieser Romanfigur über die Schulter schauen kann und mitlesen, so wie man in der Straßenbahn vielleicht die Zeitung des Sitznachbarn mitliest. Und diese Irritation, dass man dann als Leser nicht weiß, was ist denn hier los? Jetzt habe ich gerade einen Romananfang gelesen und jetzt bin ich wie versehentlich in das andere Buch reingerutscht sozusagen. Das hat mir irgendwie so eine diebische Freude bereitet, weil ich mir vorgestellt habe, dass man da beim Lesen wirklich sich kurz fragt, was ist jetzt los? Ja, habe ich einen Fehldruck bekommen oder was?
Bei all diesen Strängen, die Sie da in Ihren Romanen legen, ja auch in diesem wieder, und all diesen Fäden, die Sie da spinnen, wie habe ich mir das vorzustellen? Sind Sie dann so ein akribischer Zettelkastenschreiber, dass Sie hier mal Notizen machen und da mal eine Idee festhalten, sich so Einfälle skizzieren, dann machen Sie irgendwie wahrscheinlich irgendwelche schönen Timelines, am Ende hängen Sie das alles an einer Pinnwand über Ihrem Schreibtisch und setzen dann alles zusammen wie ein Fahrradschrauber oder wie ein Vespa-Schrauber in Ihrem Roman. Sieht so die Schreibwerkstatt von Wolf Haas aus?
Nein, ich weiß zwar, dass dieses Buch so wirkt, als hätte ich mir sicher einen großen Plan an die Wand gehängt, aber in Wahrheit war es genau umgekehrt. Ich habe einfach drauf losgeschrieben, mit fast sicheren Erwartungen, das wird nicht gehen. Also ich schreibe jetzt mal einfach so viele Seiten, bis ich drauf komme, das ist ein sinnloses Projekt und dann mache ich was anderes. Und unterwegs, so wie wenn man vielleicht ein Computerspiel macht, wo man auf immer schwierigere Ebene gerät und sich denkt, boah, womöglich schaffe ich noch eine, habe ich halt immer weiter geschrieben und weiter. Das war wirklich ein sehr lustvolles Schreiben, weil mir immer wieder was zugefallen ist an den Stellen, wo ich mir dachte, hier ist eine Wand, hier geht's nicht weiter. Und dann ging es doch wieder weiter. Und plötzlich war ich fertig, ganz ohne richtigen Plan.
Werden Sie nicht auch manchmal verrückt über Ihre Figuren, wenn die anfangen, so ein Eigenleben zu entwickeln? Und das kommt mir in diesem Roman zum Beispiel jetzt gerade wieder so vor, wenn die zum Beispiel miteinander in Kommunikation treten etc., dass Sie dann sagen müssen, Mensch, Leute, haltet euch bitte an meinen Handlungsstrang und dass sie die dann so regelrecht an die Kandare nehmen müssen?
Bei dem Buch war es schon so, dass ich mir manchmal Sorgen um meine geistige Gesundheit gemacht habe. Aber es war so unterhaltsam, dass ich mir dachte, ich lasse es drauf ankommen. Eigentlich ist das Schöne am Schreiben, dass man überrascht wird, wo der Weg hinführt. Ich würde kein Buch schreiben wollen, wo ich schon vorher weiß, so und so wird's und am Schluss kommt dann das, weil das ist eigentlich eine langweilige Situation, als hätte man so ein Kindermalbuch, wo schon die Konturen vorgezeichnet sind und man muss nur noch ausfüllen. Das ist schon lustiger, wenn man selbst Überraschungen erlebt beim Schreiben.
Was reizt Sie eigentlich so an diesen, ich sag mal, etwas verkrachten Figuren? Also Simon Brenner in den Brenner-Romanen ist ja ganz eindeutig, also dieser etwas abgehalfterte Ermittler, der da auf eigene Faust durch Österreich schlappt und ganz schräge Fälle löst. Jetzt auch Franz Escher oder Elio Russo sind ja auch beides irgendwie etwas schräge Figuren. Was reizt Sie an denen eigentlich so? Sind das so alter Egos, wo Sie sagen, ja, von denen steckt auch was in mir oder umgekehrt? Oder umgekehrt sagen Sie, da lebe ich mich jetzt mal so richtig aus und kann all das rauslassen, was ich mal gerne wäre.
Darüber wundere ich mich selbst am meisten, warum mich gewisse Figuren anziehen und andere nicht. Und am Ende dieses Buches ist mir dann schon aufgefallen, dass es da auch Gemeinsamkeiten mit dem Brenner gibt. Also das ist so, dieser Escher ist schon eine Figur, die auch, um es mit dem Titel Wackelkontakt zu sagen, der hat auch Probleme, Kontakt aufzunehmen zu seinen Mitmenschen und ist so ein bisschen auf Kriegsfuß mit seiner Umwelt, könnte man sagen. Ich glaube, es wird schon irgendwelche Gründe in meiner Person geben, dass mich das anzieht. Aber ich finde es auch literarisch interessant, weil man als Autor normalerweise immer in Gefahr ist, dass man die Figuren dominiert oder zähmt oder so hinbiegt, wie man sie haben will, damit die Geschichte funktioniert. Und diese etwas schwer in den Griff zu kriegenden Typen, die lassen sich nicht hinschieben, wo man sie hinschieben will. Also die sind störrisch eigentlich. Und dadurch entsteht eine viel interessantere Spannung für mich, sodass ich mich einfach auch ärgere über die Typen, was ich ihnen alles nicht andichten kann, weil sie in ihrer neurotischen Beharrlichkeit nicht so leicht übers Spielfeld zu schieben sind.
Es hört sich ziemlich stressig an, was Sie dann da am Schreibtisch erleben. Legen Sie da zur Entspannung ab und zu mal ein Puzzle?
Nein, eigentlich ist mir dieses Spiel absolut unangenehm. Oder ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie länger als eine Minute durchgehalten. Aber also, darum hat es auch so gut zu dieser Figur gepasst, dass der so ein nerdiges Hobby hat. Aber es gefällt mir auch als Bild sozusagen für, wie man sich die Welt anzueignen versucht mit untauglichen Mitteln. Also es ist diese blöde Puzzlestruktur, die sozusagen völlig unabhängig von dem, was abgebildet ist, einem so ein neues, zweites Ordnungssystem aufdrängt. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere allgemeine Unfähigkeit, gute Methoden zu haben, die Welt zu erkennen. Und das ist natürlich ein großes Thema überhaupt beim Schreiben. Diese Voraussetzung, die stillschweigende, man könne die Welt beschreiben oder man könne Menschen beschreiben. Und eigentlich ist man aber doch ziemlich gefangen von seinen Methoden und man versucht immer rauszukommen und dann ist es halt ein Kampf, wo meistens ein paar kurze Momente der Erkenntnisse und viele Momente der Frustration sich abwechseln.
Also für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Wackelkontakt zu lesen, nochmal kurz. Also dieser Franz Escher, über den wir vorhin schon gesprochen haben, ein Trauerredner von, ja, vielleicht eher so trister Gestalt, ist regelrecht puzzelsüchtig. Wie kann man puzzlesüchtig werden, wenn man, wie Sie jetzt auch gerade von sich selber sagen, ja doch eher eine Abneigung in dieses Spiel haben?
Naja, er ist ja, glaube ich, deshalb puzzlesüchtig, weil er wahrscheinlich Angst vor der Welt hat, sage ich einmal so plakativ. Ja, also so ein Puzzle ist halt schön eingehegt, 1000 Teile und dann stimmt alles. Und das ist schon einfacher. Es beginnt ja mit einer Liebesszene, dass er eigentlich in eine Frau verliebt ist und die bringt ihm zum Geburtstag dieses Spiel mit, wo das Bild von dem berühmten Maler Escher oben ist, wo sich zwei Hände gegenseitig zeichnen. Und statt sich um die Frau zu bemühen, versinkt er in dem Spiel. So beginnt das. Und es ist sozusagen eine klassische Ersatzhandlung.
Dreht dieser Escher sich ähnlich im Kreis, auch wie M.C. Escher das in seinen berühmten Zeichnungen gemacht hat? Ich habe vor Augen diesen Menschen, der beispielsweise eine Treppe raufsteigt und raufsteigt und raufsteigt und doch am Ende wieder genau dort an der Stufe ankommt, auf wo er losgelegt hat. Dieses Kreisbild, das gibt es.
Ja, genau.
Ist das auch der Franz Escher, der im Grunde, und man kann auch sagen, auch hier wieder, ohne zu spoilern, der legt im Roman eine große Strecke zurück, also nicht nur entfernungsmäßig, sondern auch in der Handlung. Und am Ende kommt er doch wieder da aus, wo er gestartet ist?
Ja, das Frappierende an diesen Escher-Bildern ist ja, dass sie die Logik aushebeln. Und in meiner Buchstruktur ist es ja auch so, durch diese zwei Bücher, die sich gegenseitig beobachten sozusagen, wird ja die Zeitstruktur ausgehoben. Also es passieren ja zum Teil Dinge, die logischerweise schon vorher passieren hätten müssen, nachher. Also es kommt ein bisschen die Zeitebene durcheinander. Aber es wird so erzählt, dass man das hinnimmt als natürliche Zeitschleife sozusagen. Und das fand ich auch beim Schreiben besonders reizvoll, weil man ja in konventionellen Romanen immer so einen klaren Zeitlauf hat und auch eine ziemlich analoge Übereinstimmung im Normalfall zwischen wie viele Seiten ein Buch für eine gewisse Szene sozusagen investiert und wie viel Zeit vergeht. Diese Zusammenhänge sind eigentlich so ein bisschen erstarrt, finde ich, in der Romanschreibweise, wie das eben zu sein hat.
Wie kommen wir genau auf diese Bücherstruktur? Da zitiere ich vom Anfang. Escher las schon lange nur noch eine Art von Büchern, diese aber mit einer Leidenschaft, die fast mit seiner Puzzlesucht mithalten konnte. Bücher über die Mafia, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra. Er fraß die Bücher regelrecht. Jetzt ist es an dieser Stelle, Sie haben es vorhin schon einmal angedeutet, so, dass er, dieser Escher, auf einen Elektriker wartet, erstmal relativ ungeduldig wird, zu einem Buch greift, eben zu einem dieser Bücher, und darin liest er über einen, der in einer Abschiebezelle sitzt in Italien und aus lauter Langeweile ein Buch zur Hand nimmt, in dem es um einen Menschen geht, Franz Escher, der irgendwo sitzt und einen Elektriker erwartet. Dass bei diesem Strudel dann natürlich auch die Identitäten ein bisschen verschwimmen und sich fast auflösen, das machen sie bei zwei Romanfiguren, auch da wollen wir wieder nicht spoilern, welche das jetzt genau sind. Das im Grunde sogar so dingfest, dass sie sagen, die befinden sich in einem Zeugenschutzprogramm, will heißen, denen ist ihre reale Identität qua Amt ausgetauscht worden gegen eine neue Identität. Und dann heißt es da, und ich zitiere jetzt mal wieder, es war nicht nur schön, seinen Namen abzustreifen, es war auch eine Wohltat, die Dinge zurückzulassen. Nur das Wenigste muss wirklich mit. Das heißt, da ist Askese jetzt so ein Zukunftsprojekt? Oder was hatten Sie da im Sinne zu sagen, Namen sind Schall und Rauch, Identitäten sind Schall und Rauch, ich nehme nur das Wesentlichste mit?
Eigentlich geht es hier wirklich um diese Identitätsfrage. Also es war neben dieser Freude, dass man wem zuschauen kann beim Romanlesen, war das eigentlich mein zweiter Ausgangspunkt, dass ich gern wen beschreiben wollte, der im Zeugenschutz ist. Weil das diese Grundannahme, dass es in einem Roman darum geht, eine möglichst identische Figur zu haben, ja, die glaubhaft ist, deren Psychologie stimmt, das stellt das so grundsätzlich in Frage bei einem Menschen, der im Zeugenschutz ist, der ja davon lebt, im wahrsten Sinn des Wortes, dass er unauthentisch ist. Und dieses Unauthentische, das aber gleichzeitig sein Leben ist, und dieser Blick auf die Welt, in der er als ein anderer lebt, das hat mich von Anfang an interessiert.
Sie sprechen gerade von sowas wie Authentizität, dass Sie mit Ihrem Roman da jetzt im Grunde gegen den Strom schwimmen, weil der große Trend, der große Fetisch der Gegenwartsliteratur ist ja gerade das Authentische. Also es muss mindestens mal autobiografisch sein, es muss ganz genau so stattgefunden haben, es muss in der Regel auch die Familie betreffen, Mutter, Töchter, Vater, Sohn-Beziehungen oder Großmutter-Beziehungen etc. pp. Und da setzen Sie jetzt dagegen und sagen, alles Quatsch, ich setze auf Fantasie und Spinnerei?
Nein, das glaube ich gar nicht, dass ich auf Fantasie setze, sondern mich interessiert einfach, mir anzuschauen, wie diese Authentizität auch etwas Gemachtes ist, sozusagen. Also es gibt so einen schönen Satz von Wittgenstein, wo er sagt, wenn jemand den Satz sagen würde, wie soll ich wissen, was er meint, ich habe ja nur seine Zeichen, dann kann man ihm antworten, wie soll er wissen, was er meint? Er hat ja auch nur seine Zeichen. Und dass man eigentlich nur über die Form zum scheinbar Identischen vordringt, wenn man ein Buch liest, das ist für mich der viel interessantere Punkt, als etwas quasi Dokumentarisches niederzuschreiben, das ja auch ein Fake ist.
Und trotzdem stolpere ich über den Satz, den ich auch aus Ihrem Roman habe. Da gibt es ein Paar, das sich zusammengefunden hat. Wir verraten jetzt auch nicht, wer sich da zusammengefunden hat, Mann und Frau. Und da heißt es, weder sie fragte jemals, was denkst du, noch er fragte jemals, was denkst du. Weder sie sagte jemals, warum schaust du so, noch sagte er jemals, warum schaust du so. Im besten Sinn konnte man über diese beiden Eheleute sagen, dass sie sich nicht füreinander interessierten. Es war die reine Liebe ohne sinnloses Interesse am anderen. Da stolpere ich. Das ist ironisch gemeint. Oder ist es genau das zu sagen, wollen nicht über die Zeichen stolpern?
Ich verstehe das schon, dass sie drüber stolpern. Es ist ja kein so angenehmer Gedanke, sondern eine provokante Stelle, könnte man sagen. Aber es ist nicht eine Ironie, von der ich mich jetzt vollkommen distanzieren würde, sondern es ist eine These, die gar nicht so schlecht ist und die mich ein bisschen daran erinnert, an diesen Streit zwischen Luther und den Katholiken. Ob der Glaube wichtiger ist oder die guten Taten. Und in dem Fall sozusagen wäre das eine Parallele zu dem reinen Glauben an die Liebe, ohne dass es eine Repräsentation in der Realität gibt.
Wenn Sie solche Figuren entwickeln, die jetzt in diesem Fall beispielsweise sich dadurch hervortun, dass sie wenig Interesse füreinander entwickeln und sich deshalb so gut verstehen oder eben auch die anderen Figuren, wie eben ein Escher, der Schwierigkeiten hat, mit der Welt wirklich in Kontakt zu treten oder. Kommt da immer auch mal der Psychologe in Ihnen durch, den Sie ja auch studiert haben, den Psychologen?
Na, ich glaube einfach, man darf ein Buch auch nicht zu wörtlich nehmen, wenn man sagt, jemand ist rot-grün blind. Und wenn man diese Zeile liest, dann sieht man ja trotzdem die Farben Rot und Grün vor sich. Also es ist viel komplexer, was als Bedeutung aus seinem Buch heraushüpft. Und auch wenn hier die Zeilen stehen, die haben sich überhaupt nicht füreinander interessiert, sind ja trotzdem diese zwei Menschen als Paar geschildert und sie rücken zusammen, obwohl man sie auseinander schiebt. Scheinbar. Und genauso ist es mit diesen Figuren, die so distanziert zur Welt sind, ich glaube, dass das mehr Welt in das Buch hineinschwindelt, als wenn man immer so direkt die Nähe behauptet.
Sie haben es gerade gesagt, das sind Figuren in Büchern. Da kommt jetzt zum studierten Psychologen eben auch noch der studierte Germanist und Linguist, sogar der Promovierte. Also eigentlich müsste ich förmlicherweise sagen, Herr Dr. Haas, bitte um Verzeihung, dass ich den Doktor bis jetzt unterschlagen habe. Dies ist jetzt ein Buch über Bücher, wir haben es vorhin schon gesagt, die eine Hauptfigur liest das Buch, in dem die andere Hauptfigur vorkommt, die ein Buch liest, in der die erste Hauptfigur vorkommt und so weiter. Es ist ein Bücherbuch. Was können Bücher ausrichten? Man sieht es in diesem Buch, in Ihrem jetzt, aber wenn Sie das jetzt auf den Markt werfen und sagen, was kann das Buch anstellen, was kann es auslösen, was kann es ausrichten?
Also ich habe da einen sehr einfachen Anspruch. Ich möchte, dass es mich unterhält, wenn ich es schreibe und dass es die Leute unterhält, wenn sie es lesen. Unterhaltung kann ja auf verschiedener Ebene stattfinden. Also Es ist ja auch sozusagen ein Witz, wenn ein Buch sich so um sich selbst dreht. Das ist nicht eine intellektuell ehrgeizige Aufgabe, sondern ich glaube, es ist eigentlich auf eine Art verblüffend, die einen genauso in Spannung versetzen kann, wie wenn man sich fragt, ob der Krimiheld überlebt oder nicht.
Würden Sie sich in dem Sinne als Unterhaltungsschriftsteller verstehen?
Ja, unbedingt.
Und wenn Sie jetzt durch Literaturpreise, früher sind Sie ja überschüttet worden mit Krimipreisen ohne Ende, jetzt kommen in der letzten Zeit auch immer mal wieder so, ich sag mal in Anführungszeichen, seriöse Literaturpreise dazu, wo man dann denkt, oh, jetzt wird der Haas vom U zum E katapultiert. Ehrt Sie das oder belächeln Sie es eher?
Naja, es ist ambivalent, würde ich sagen. Das, am Anfang als Krimi-Autor sind meine Bücher ja überhaupt nur als Taschenbücher erschienen. Irgendwie habe ich zuerst Leser gehabt, bevor die ersten Kritiken erschienen sind. Und später habe ich halt den einen oder anderen Preis gekriegt. Das war dann auch, ja, hat mir auch nicht wehgetan, aber es ist nicht das Wichtigste.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf den Tod kommen. Der kommt ja nun mal auch am Schluss bei Ihnen auch gleich ganz am Anfang. Also Escher ist, wie gesagt, Grabredner, in dem Job jetzt auch nicht besonders erfolgreich. Aber der Tod spielt ja bei Ihnen immer schon eine ganz, ganz große Rolle. Auch bei Brenner spielt er immer wieder eine große Rolle. Klar, liegt in Krimis nahe, da muss es ja auch meistens einen Toten geben. Da hat man irgendwie das Gefühl, der Sensenmann sitzt bei Ihnen schon immer nebendran am Schreibtisch, oder? Das Morbide liegt Ihnen irgendwie schon in der Feder.
Ich glaube, ich habe doch ein gewisses Bedürfnis, dem Traurigen und Abgründigen mit Humor zu begegnen. Also das ist meiner Meinung nach ja ohnehin der einzige sinnvolle Umgang. Denn man kann ja den Tod nicht so leicht ignorieren oder abschaffen, aber man kann ihn ein bisschen gegen den Strich bürsten und diese Anstrengung, es doch irgendwie erträglich zu machen, indem man es so, ja, gewisse Situationen, die eigentlich vollkommen hoffnungslos sind, doch ins Komische dreht, das reizt mich offenbar.
Am Ende, auch da will ich wieder nichts spoilern, Ihres Romans, gibt es eine Auflösung, die wirklich glücklich macht. Damit war am Anfang überhaupt nicht zu rechnen. Wenn Sie sagen, Sie kalkulieren Stoffe nicht von der ersten bis zur letzten Zeile und am Ende kommt sowas dabei raus, passiert Ihnen das dann auch oder sagen Sie, jetzt will ich dem Ganzen auch noch eine gute Wendung geben?
Das ist mir unterwegs passiert. Also ich wollte einfach, dass das Buch ein Happy End hat. Und es war mir bewusst, dass das eine relativ unverschämte Romanwendung ist. Aber sonst hätte es mir keinen Spaß gemacht.
Haben Sie schon eine Idee, was als nächstes kommen wird?
Das ist für mich vollkommen unbeantwortbar, denn ich arbeite immer an mehreren Projekten gleichzeitig. Es ist nämlich nicht so, dass man als Autor immer so guter Dinge ist und so sicher, dass das gut ist, was man macht, sondern ziemlich oft denkt man sich, den Scheiß werfe ich jetzt weg. Und dann ist es immer gut, wenn man noch ein anderes Buch hat, zu dem man zurückkehren kann. Und man kann sich ein bisschen erholen von der Enttäuschung und dann wieder zum anderen zurückkehren. Im Moment habe ich auch wieder 3-4 furchtbare Sachen am Tisch, die ich dann immer wieder verstoße und dann ergibt sich doch wieder was. Und auch bei dem Wackelkontakt, diese Grundideen, die habe ich mindestens schon seit 10 Jahren mit mir herumgeschleppt und mir gedacht, klingt zwar lustig, aber es wird sicher nichts.
Also will heißen, es gibt bei Ihnen eine Schublade, in denen die Projekte, die Sie erstmal für gescheitert halten, dann doch nicht gleich im Papierkorb landen, sondern eben in dieser Schublade, um dann womöglich nochmal rausgezogen zu werden?
Ich habe eigentlich keine Schubladen, sondern mehrere kleine Tische. So wie wenn man zum Zahnarzt geht, der mehrere Behandlungsräume hat und dort hin und her geht und mal hier eine Spritze gibt und dort eine Plombe einsetzt.
Sind das so Magneten, die Sie anziehen? Denn das stelle ich mir auch einigermaßen frustrierend vor, wenn man wochenlang an einer Sache gearbeitet hat, um mal festzustellen, ach, das taugt nicht.
Ja, das ist total frustrierend. Ich finde Schreiben überhaupt extrem frustrierend. Ich habe mir schon sehr oft geschworen, dass ich aufhöre damit. Aber dieses Buch hat mir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht, weil ich eigentlich von vornherein davon ausgegangen bin, es wird nicht funktionieren, und dann war ich immer so beglückt, dass ich noch weitergekommen bin, und es war mir sogar schon verdächtig, dass mir das Schreiben so Spaß gemacht hat. Denn wenn mir Kollegen oder Kolleginnen sagen, ich schreibe einfach so gern, dann ist mir das immer total verdächtig.
Wolf Haas war das, der österreichische Bestsellerautor. Sein neuer Roman Wackelkontakt erscheint im Hansa Verlag, umfasst 240 Seiten, die es in sich haben und, wie im Gespräch erwähnt, im Grunde ja zwei Bücher in einem sind. Gebunden kostet das Buch 25 Euro, als E-Book 18,99 Euro. Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.